Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 605. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Patricia.
Hallo.
Und der Herr Marvin.
Hallo und Grüße.
Wenigstens einer, der hier noch so ein bisschen Motivation mit reinbringt. Ja, wir sind heute wieder am altehrgewöhnlichen Sendeplatz. Wir nehmen hier am Dienstagabend auf, weil der Rest der Woche leider terminlich so ein bisschen schwierig war. Aber wir freuen uns natürlich heute über die Eintracht zu reden nach diesem wunderbaren Spiel gegen den SC Freiburg. Da kommen wir gleich dazu, aber wie immer an dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, dazu beitragen könnt, dass wir hier wöchentlich oder wir versuchen zumindest wöchentlich aufzunehmen, diese Sendung hier produzieren können. Und dazu geht ihr auf eintracht-podcast.de, da gibt es eine Supportseite und da findet ihr alle Infos, wie ihr uns unterstützen könnt. So, und jetzt reden wir über Freiburg, was ja in der letzten Woche, hatten wir es ja ausführlich besprochen, ein durchaus kritisches Spiel ist, weil warum auch immer Freiburg irgendwie so der... Die Mannschaft ist in der Liga, mit der wir uns immer um diesen internationalen Platz da irgendwie streiten, umso wichtiger war das Spiel. Und wir haben letzte Woche auch so ein bisschen drüber diskutiert, wie könnte denn vielleicht eine Aufstellung aussehen und spielen wir vielleicht sogar mit zwei Spitzen? Und es sah tatsächlich kurz so ein bisschen danach aus. Also ich habe mich zumindest sehr gefreut, dass da sowohl ein Burkhardt als auch ein Kalimuendo auf dem Papier standen. Ich war aber so ein bisschen irritiert, als ich dann gesehen habe, wie sie dann tatsächlich spielen. Wie war das denn bei euch so, als ihr die Aufstellung gesehen habt und dann die tatsächliche Formation auf dem Platz? Patricia, du bist doch hier Fachfrau für Aufstellungsfragen.
Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ja. Also ich war mehr irritiert von der Brown-Collins-Geschichte. Ich glaube, alle haben mittlerweile auch drüber geredet und dass die beiden ja die Seiten getauscht haben. Hm. Und irgendwann ist uns so, wir gucken so aufs Feld und wir, also im Stadion, und dann ist so, ist das da Brown? Also rechts? Und wir so, ja, das ist Brown rechts. Und dann mussten wir erstmal kurz nachdenken. Aber hat ja dann auch eine Begründung gegeben und es hat ja sich auch ausgezahlt. Also es hat ja ganz gut funktioniert. Von daher keine Kritik an dieser Stelle. Aber ich bin mittlerweile gar nicht mehr so überrascht, wenn irgendwas Neues passiert bei Riera, weil der probiert ja einiges aus. Manchmal ist es ja auch notgedrungen. Also ich glaube zum Beispiel, der Hut als falscher Neuner war tatsächlich aus der Not geboren. Aber vieles ist auch durchdacht oder hat irgendwie einen Plan oder einen Kniff dahinter. Und es war schön erklärt von Riera auch mit der Geschichte, dass er dann meinte, wir haben ja irgendwie so eine Art 3-10er und Freiburg spielt mit 2-6ern und dementsprechend hast du ja eine Überzahl in der Mitte und du möchtest auch, dass die zentralen Spieler angespielt werden und das ist dann für Brown auf der rechten Seite einfacher, weil er einen besseren Überblick auch von der Seite hat und so weiter und so fort. Also er hat das ja sehr, sehr ausführlich erklärt und es hat dann auch alles Sinn ergeben. Von daher, ja, der macht da schon neue Dinge und geht neue Wege. Aber ich finde es ganz spannend, weil du ja auch irgendwie nicht weißt, was dich von Spiel zu Spiel erwartet. Und so geht es ja dann dem Gegner auch, würde ich mal tippen. Auch wenn die sich natürlich vorbereiten, aber es ist halt nicht einfach, sich jetzt auf die Eintracht vorzubereiten mit einem neuen Trainer, der dann zusätzlich auch nicht immer dasselbe macht, sondern ja, sich von Gegner zu Gegner vielleicht auch mal was einfallen lässt oder einfallen lassen muss, weil Verletzungspech.
Ich finde es ganz spannend, was du auch sagst und wie er das generell aufstellt, denn es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es natürlich auf jeden Fall für die Spieler auch vielleicht nicht so ganz einfach, sich auf neue Situationen einzustellen. Andererseits ist es ja so, dass er diejenigen mit reinnimmt, bei denen er variabel aufstellt, von denen er schon denkt, dass sie eine nächste Stufe schon erreicht haben und weiter in dem Begriff sind oder in der Fähigkeit sind, noch weiter zu lernen. Mhm. Also wir sehen ja unterschiedliche Konzepte. Wir sehen ja beispielsweise Amandar, den stellt er auf und gibt ihm relativ einfache Aufgaben. Und die erfüllt Amandar in einer Zuverlässigkeit, sodass er mehr Selbstbewusstsein bekommt und dass er dann auch wieder zu einem Asset werden kann. Für Amandar, das sehen wir das? Wir sehen ja, das Innenverteidigerspiel ist ein wenig simplifiziert. Und das ist gut so, weil dadurch kann sich auch, ja, wie soll ich sagen, ein Selbstvertrauen aufgebaut werden. Dadurch kann auch ein Spiel endlich wieder zu null bestehen. Selbst ein Collins. Natürlich, Collins auch einer der Spieler, der öfter mal Ansagen von ihm bekommt. Aber auch der entwickelt sich ja nach und nach mit mehr Selbstvertrauen. Und dann hast du natürlich so jemand anderen wie Brown. Das ist ganz klar. Das wird er auch gewusst haben, als er hergekommen ist. Brown ist mit der Spieler, der ganz weit oben in der Fähigkeitsliste steht, abgesehen davon, dass ihn viele andere Vereine auch ganz gerne haben wollen. Und dann ist es natürlich so, erst hat er das so gemacht, dass er ihn auf der linken Verteidigerposition ihm auch gesagt hat, rück auch öfter mal ins defensive Mittelfeld. Und jetzt ist es die Rechtsverteidigerposition, die er natürlich auch zeitweise im defensiven Mittelfeld ausgeführt hat. Aber er ist ja Linksfuß und da ging es im Endeffekt darum, dass er in der Zentrale anspielbar ist und darüber hinaus, ganz, ganz wichtig, haben wir bei einer Situation ja auch gesehen, dass er so den typischen Robben machen kann, rein, so dass er reinzieht und mit dem starken Fuß, mit dem linken dann abschließen kann. Oh, das ist funktioniert natürlich auf der linken auch, aber halt ein bisschen anders, da muss er sich den Ball nochmal ein bisschen vorlegen. Ja. Das funktioniert so direkter und hat natürlich auch eine Chance dann vorbereitet, beziehungsweise überhaupt möglich gemacht. Noch nicht mit einem Torerfolg, das hat Nene Brown dieser Saison ja schon öfter hinbekommen. Mhm. Also ich finde, es ist spannend. Bei den Spielern, bei denen er sagt, die sind schon auf einem Niveau, mit denen kann ich schon mehr machen, macht er das. Auch einem Kalimuendo beispielsweise, der in die Rechtsaußenposition gerückt ist, der normalerweise auch nomineller Stürmer war, dem traut er das auch schon zu. Und bei anderen lässt er es simpel und effektiv. Und das führt dazu, dass wir insgesamt ein bisschen an Selbstvertrauen dazu gewinnen und variabler sind. Und das ist auf der anderen Seite natürlich auch so, dass ich glaube, der Gegner weiß auch manchmal nicht so ganz genau, was er davon zu erwarten hat. Und ich komme jetzt noch nicht auf St. Pauli, aber wenn ich darüber nachdenke, dass in den vergangenen Jahren es öfter so war, dass St. Pauli uns ein wenig hinters Licht geführt hat, sehe ich jetzt ein wenig die Situation anders liegend.
Ja, ein guter Punkt. Und er hat ja auch in den, also Riera hat ja auch des Öfteren schon in den Pressekonferenzen betont, dass für ihn halt auch wichtig ist, dass Spieler irgendwie mehrere Positionen spielen können, weil sie das natürlich auch, weil es ihm als Trainer das natürlich einfacher macht, wenn du die Spieler an verschiedenen Positionen halt je nach Situation einsetzen kannst. Aber dass es natürlich auch für den Spieler dann halt eben den Vorteil hat, dass er halt eben nicht so festgelegt ist auf die eine Position. Und da hatte er das ja auch aus mit einer persönlichen Erfahrung beschrieben, wo er, ich weiß nicht mehr genau, wer der Trainer und welche Mannschaft das war, aber wo er gefragt worden ist, kannst du auch auf dem rechten Flügel spielen? Er hat ja eigentlich immer mehr links gespielt, dann hat er gesagt nein, und im Nachhinein hat er sich dann geärgert, dass er quasi sich da nicht aus der Komfortzone raus bewegt hat, weil ihm das vielleicht dann nochmal mehr Möglichkeiten gegeben hätte. Also, ne, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für ihn, aber wie du richtig sagst, Marvin, er hat da ein sehr gutes Gespür für welche Spieler, welchen er das zutrauen kann und wo das dann auch einen Vorteil für die Mannschaft bringt und wo er halt eher so diese einfachen Sachen irgendwie bringen muss. Er hatte ja auch in der Pressekonferenz im Nachgang dann den Punkt gebracht mit Heuland, der wahnsinnig viel gelaufen ist, wo er aber gesagt hat, ja, es kommt gar nicht drauf an, viel zu laufen, sondern es kommt drauf an, richtig zu laufen. Ein Mantra, was ich übrigens auch absolut nachvollziehen kann. Also, ne?
Ja, du läufst nur zur Couch und zum Podcastbüro, ja.
Also ich kann ja sagen, mein Positionsspiel am Schreibtisch ist hervorragend. Also,
1A, ja, 1A. Ja, schon sämtliche Beförderung deswegen bekommen.
Ja. Sag ich jetzt nichts zu. Ja, aber ne, das ist halt auch so den Punkt, da halt diesen Blick dafür zu haben, wo muss ich welchen Ansatz wählen. Und wie hilft uns das halt einfach weiter? Und gerade die Erklärung, die er im Nachgang ja hatte für den, warum spielt Collins links und Brown rechts, das hast du ja im Spiel dann auch gesehen, dass dann sehr oft diese Bälle einfach gerade auch von Brown durch die Mitte gegangen sind in Richtung von einem Götze, von einem Heulund und so weiter, weil man halt einfach den Blick dafür hatte, wo dann der Raum da ist und wie man dann auch schnell mal so eine Aktion irgendwie einleiten kann.
Ja, das ist ganz cool. Du sprichst ja auch Heule und an, vollkommen zu Recht auch. Ja, der wird manchmal ein bisschen kritischer gesehen. Ich muss sagen, er hat im Endeffekt für mich einen deutlichen Aufwind. Klar, Union muss man ein bisschen ausklammern, wobei er bis dahin, bis zu seiner gelb-roten Karte auch ein super Spiel gemacht hat. Also ich finde, das ist schon ganz spannend, was Riera, sage ich schon, was der gute Albert Riera da wirklich aus einzelnen Spielern wirklich macht. Ja. Also das finde ich schon ganz spannend.
Ja, also ich glaube, die Aktion gegen Union kann man jetzt da nicht über oder sollte man nicht überbewerten. Das passiert halt, ne? Harry Kane hat auch einen Elfmeter in der Art und Weise verursacht. Ja, mein Gott. Ja, passiert. Also das war einfach.
Das sind die passenden Vergleiche. Das sind die passenden Vergleiche.
Zwischen Heule und Harry Kane, ja.
Ja, quasi. Zwischen Heule und Harry. Wir haben schon die Überschrift heute gefunden für den Podcast. Ja. Zwischen Heule und Harry.
Ja, ist quasi nur ein Wimpernschlag dazwischen. Ich muss gerade einmal den Sendungstitel aufschreiben, sonst habe ich den nachher schon wieder vergessen. Ich bin ja schon älter.
Das ist ja kein Problem. Aber kann ja vielleicht Patricia weitermachen. Was ist dir denn noch aufgefallen? Beziehungsweise, Patricia, wie fandest du denn die Situation mit Kalimuendo? Also, weil, ne, wir haben ja eben über zwei Stürmer gesprochen. Ich fand das tatsächlich einigermaßen überraschend, weil Kalimuendo ja kein Spieler ist, der normalerweise ja oft auf die Rechtsaußenposition rückt.
Nee, das nicht, aber ich finde, also irgendwie ist es so ein Spieler, wo ich gedacht hätte, das wäre einer, als er kam, ne? Also dann hat man sich so gedacht,
hab ich auch gedacht.
Das wäre doch vielleicht einer so für den Flügel, ne, weil der auch kleiner ist und gar nicht so ein, bei Mittelstürmer hat man ja immer noch dieses alte Denken drin, dann ist das so ein großer und dann ist er kopfballstark und so weiter und so fort. Und das ist halt bei ihm nicht so und deswegen, als der kam, dachte ich mir, oh ja, der kann bestimmt auch Flügel und dann war es so, eher so ein Mittelstürmer, okay. Und ja, jetzt hat man das mal ausprobiert und ich fand das ganz gut. Also es ist auf jeden Fall eine gute Option, dass man ihn auf die Flügel zieht und dann halt vorne Burkhardt drin hat oder wen auch immer. Ja, aktuell Burkhardt, alle anderen sind ja eher verletzt, sag ich mal. Nee, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Mir hat einiges gut gefallen in dem Spiel, muss ich sagen. Aber auch, ich finde, man hat schon Gefahr nach vorne ausgestrahlt. Es hätten auch noch ein paar Tore mehr fallen können. So ist es nicht. Also man hat sich auch Chancen erarbeitet. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sowohl Kalimuendo als auch Burkhardt zurück sind. Ich finde, das macht einen Riesenunterschied. Das hat man ja auch schon im vergangenen Spiel gesehen, als sie eingewechselt wurden, was das für einen Impact hatte. Und ich finde, jetzt hat man es halt. Also ich war sehr froh, als ich beide in der Startaufstellung gesehen habe. Und man merkt es halt sofort, wenn da ein bisschen, ja, wenn da auf jeden Fall gelernte Stürmer, Angreifer drin sind und nicht irgendwie das aus dem Mittelfeld getragen werden muss. Ja, von daher fand ich, ist ein gutes Ding und das beruhigt mich auch ein bisschen, weil wenn Ebnu Talib zurückkommt, habe ich mich auch schon gefragt, so, ja klar, man kann dann rotieren und man kann schauen, aber natürlich überlegt man schon, boah, können irgendwie auch alle gleichzeitig spielen und ich glaube, es wird sehr, sehr offensiv, aber es wäre machbar, wenn man eben die Option hat und weiß, okay, ein Kalimuendo kann eben auch mal auf die Außenbahn gehen. Mhm. Ja, das öffnet auf jeden Fall Optionen und ich glaube, Riera ist der Letzte, der sich da irgendwelcher Optionen verwehrt. Also ich bin gespannt, was wir da noch sehen werden.
Ja, glaube ich auch, finde ich total gute Idee, insbesondere je nachdem, wie früh Ebnu Talib wieder zurückkehren kann. Je früher, desto besser natürlich, aber wenn er jetzt gegen Gegner gehen kann, bei dem man sagt, ach, man bräuchte noch so ein Tor, aber das ist grundsätzlich machbar, auch in einer offensiven Aufstellung unterwegs zu sein. Also ich natürlich, St. Pauli wird für ihn noch zu kurz kommen oder zu früh kommen, aber wir haben ja auch noch Spiele gegen Mainz, aber selbst gegen Wolfsburg, ja, ich meine, Wolfsburg gerade in einer, ja, für sie befremdlichen Lage, man könnte jetzt tatsächlich mal den letzten Schuss ihnen geben, muss man so zu sagen, ja, hoffen wir mal, aber dann wäre es natürlich so, dass man in Ebnu Talib vielleicht wirklich gebrauchen kann und da würde ich so eine offensive Aufstellung auf jeden Fall spannend finden und abgesehen davon ist es immer noch so, dass Doan gar nicht gespielt hat, so, den haben wir ja dann halt auch noch, also das ist, da haben wir schon krass viele Optionen und macht auf jeden Fall Spaß, René.
Ja, das war so der Punkt mit Doan, der mich tatsächlich ein bisschen verwundert hat, weil ich eigentlich schon erwartet hatte, dass er ihn gegen Freiburg eigentlich in der Startelf hat, und ich war mir auch nicht sicher, ob ein Kalimuendo, weil er ja, die Verletzung war jetzt wahrscheinlich nicht so schwerwiegend, aber trotzdem verletzungsbedingt so ein bisschen raus war, ob der da über die volle Distanz gehen kann, was er ja am Ende dann getan hat und er ist ja echt nicht wenig gelaufen, das hat mich so ein bisschen gewundert, aber ja, wir haben offensiv einfach ganz viele Möglichkeiten, die du dann da irgendwie dann bringen kannst und dann halt auch situativ, glaube ich, da ganz gut irgendwie das gestalten kannst, also da freue ich mich halt echt drauf und das wird aber auch ein massives Luxusproblem. Ja.
Ja. Du hast ja auch noch Amai Mooney, der hat es ja auch jedes Mal gut gemacht, wenn er kam.
Ja.
Also, du hast auf jeden Fall ein Luxusproblem, aber ehrlich gesagt habe ich lieber das, als dass es so ist wie die vergangenen Wochen, dass du jedes Spiel einen Verletzten zu beklagen hast. Also hast du dieses Spiel auch wieder, ja. Dazu kommen wir noch. Ja. Aber so, das ist ja wirklich, also das ist diese Saison so schlimm. Und deswegen freue ich mich mehr darüber, wenn ich höre, wir haben ein Luxusproblem, weil mein Gott, dann ist es so. Dann muss man sich halt entscheiden, wen man aufstellt. Dann kriegt vielleicht der ein oder andere mal eine Pause oder was auch immer. Lieber so als umgekehrt. Und ja, man hat halt eben sehr, sehr viele Offensivkräfte. Davon fällt ja jetzt Knauf noch aus. Aber ja, man hat ja auch noch Bahoya. Bahoya hat ja gespielt auch, Startaufstellung. Also ja, du hast da wirklich viel, was du machen kannst. Und ich glaube auch, was du vom System her daraus machen kannst. Und von daher schadet nicht, sag ich mal so.
Und Bahoya, weil du es gerade eben angesprochen hast, hat, ich fand, auch ein sehr gutes Spiel wieder gemacht. Man war ja an beiden, ja, an beiden Toren beteiligt. Das eine mit der Vorlage und dann halt eben das Tor, was er selbst fand, wo ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, ob das jetzt am Ende ein Torschuss oder nicht, vielleicht doch eher mehr eine Flanke war. Aber der war halt einfach auch untriebig und hat da auch ganz viel auf der linken Seite gemacht. Mhm. Wobei generell einfach die rechte Seite der Eintracht an der Stelle im Zusammenspiel mit einem Brown, mit einem Kalimuendo und so weiter, die waren halt noch ein ganzes Stück aktiver, aber ich fand auch, Bahoya war einfach wieder wahnsinnig, wahnsinnig gut in dem Spiel.
Ja, also, ja, du sagst wieder, ne? Also, das ist schön, dass du diese Erinnerung hast, als wäre das jetzt ständig gewesen, weil
nee, war es halt, nicht. Das ja, ist es gab, halt, ne?
Genau, da will ich nämlich drauf hinaus. Also, auch er ist einer der Spieler, die jetzt wieder langsam ihr Selbstbewusstsein zurückbekommen, die auch richtige Aktionen machen, die immer noch Fehler machen. Und das ist genau der Fall. Das sind Bahoya, auch in Collins, die machen immer wieder Fehler, aber sie geben nicht auf und sie sind nicht so schnell oder in diesen Spielen, wie ich sie jetzt zuletzt gesehen habe, gar nicht selbst von sich genervt. Und wenn wir jetzt noch als Publikum manchmal vielleicht ein bisschen das Stöhnen bei den ein oder anderen Sachen einstellen, dann würde den beiden vielleicht sogar noch mehr geholfen sein. Ich finde das nämlich immer interessant. Es gibt so Spieler, bei denen passiert eigentlich sowas wie ein Stöhnen fast nie. Da ist Christensen zu nennen, der irgendwie schon ein großer Publikumsliebling ist. Aber es gibt so ein paar Spieler, die haben es manchmal ein bisschen schwerer. Da gehört Bahoya ein Stück weit auch Collins dazu. Und wenn man da noch mal mehr dieses Eintracht-Ding so nach Motto, ja, aber die geben alles. Und der Spirit ist ja ein ganz anderer. Und nicht nur der Spirit, sondern die Einstellung auch, wie ich an den Mann gehe. Also wie ich seit einigen Spielen wirklich feststellen kann, dass die Eintracht offensiver im Pressing, also auch im aggressiven Angehen an den Gegner ist. Das sorgt bei den Gegnern regelmäßig für Fehler. Das haben wir ja beispielsweise auch bei dem Spiel gegen die Bayern gemerkt, wo es fast zu einem 3-3 dann im Endeffekt noch gereicht hätte. Und das ist ein positiver Faktor, der für mich auch so typisch Waldstadion ist. Genau das will ich sehen. Ich will dieses aggressive Angehen und diese Gier immer noch weitermachen zu wollen, weil das ist ja etwas auch, was das dieses Spiel ein Stück weit prägt. Nach einer ersten Halbzeit, bei der ich sagen muss, es war so ein bisschen beide Mannschaften kontrolliert, beide Mannschaften auch, glaube ich, für den Gegner, also für die andere Mannschaft schwer zu bespielen. Dann hattest du aber trotzdem Chancen auf beiden Seiten. Wir hatten ein bisschen mehr Chancen. Atobolu hat mehrfach sehr, sehr gut gehalten. Und dann war es aber auf der anderen auch die 45. Minute, wo Freiburg hätte in Führung gehen können. Und dann siehst du aber so eine zweite Halbzeit und dann schießt die Eintracht diese Tore. Und dann will sie aber immer noch weiter Tore schießen. Und das finde ich halt tatsächlich auch mega freudiges Erlebnis für uns alle als Fans, glaube ich, weil du hast Bock, ins Waldstadion zu gehen, weil du weißt, dass die Mannschaft auch Bock hat.
Ja, ja, wichtiger Punkt. Du siehst einfach ein komplett anderes Auftreten als noch vor ein paar Wochen. Du siehst, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass jeder so diese Motivation hat, da jetzt irgendwie was zu erreichen. Also das hat sich schon deutlich geändert im Vergleich zu vor ein paar Wochen noch. Das ist auf jeden Fall ein positives Ding. Und weil du die erste Halbzeit gerade so ansprichst, es war, fand ich aber auch schwierig, weil ich habe jetzt nicht sehr viele, oder eigentlich bis auf das Hinspiel gegen Freiburg, kein Spiel gesehen. Ich war schon überrascht, wie tief und wie kompakt die dann einfach da drin standen. Also wir haben ja teilweise mit unserer Abwehrreihe locker 7-8 Meter im Strafraum der Freiburger gestanden. Also das war schon extrem defensiv, wie die da teilweise unterwegs waren. Klar, das Spiel von denen ist dann auch Umschaltspiel und so weiter, aber das fand ich schon überraschend. Und dann musst du natürlich auch erstmal die Möglichkeiten finden, wie du dann da überhaupt den Ball durchbekommst, um irgendwie Torchancen zu kreieren.
Ja, das stimmt. Aber ich finde, man hat es auch im Gegenzug gut gemacht. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass man Freiburg viel ins Spiel kommen lassen hat. Es war auch immer, wenn die dann den Ball hatten und es irgendwie versucht haben, war das schon relativ hohes Pressing von der Eintracht. Also man ist da sehr aggressiv draufgegangen zum Teil, also so phasenweise zumindest. Und dann wurde das Spiel der Freiburger auch schon so im Ansatz erstickt. Also ich hatte nicht, also ich hatte eigentlich über die 90 Minuten, klar, es gab ein paar Chancen. Es gab auch diese eine Chance, wo der an den Pfosten ging, wo Zetterer nichts mehr hätte machen können. Da wäre der drin gewesen.
Kopfball von Matanovic, so, meinst du?
Genau, also es gab wirklich schon Situationen, wo man sagt, okay, wenn die dann das Tor machen und wieder ran, ist es vielleicht ein anderes Spiel, aber das ist eben nicht passiert. Und ich finde, alles in allem war das eine sehr stabile auch Abwehrleistung. Also man hat zu null gespielt, das ist gut. Mhm. Und man hat aber auch wirklich nicht allzu viel vom Spiel zugelassen. Das liegt vielleicht daran, dass Freiburg auch einen defensiven Ansatz gewählt hat. Aber ich glaube nicht, dass Freiburg einfach gar nichts machen wollte. Ich glaube schon, dass es auch daran liegt, dass die Eintracht das sehr, sehr gut im Verbund dann verteidigt hat. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil wir haben sehr viele andere Spiele gesehen diese Saison. Und ich finde, das ist echt so ein Ding, was aufgefallen ist. Also, dass es rundum einfach ein sehr souveränes, stabiles Spiel war vom Gefühl her. Also, ich habe so wenig zittern müssen oder mir gedacht, oh mein Gott, was macht ihr da? Natürlich, der ein oder andere Patzer oder Fehlpass oder was auch immer war drin, aber klar, das ist ja dann nicht schlimm. Das finde ich nicht, das ist nicht entscheidend für mich. Es ist für mich entscheidend, wie reagierst du darauf und wie verhältst du dich dann weiterhin, fällst du irgendwie auseinander, weil einer einen Fehler gemacht hat und du den dann angehst und irgendwie wie so ein wilder Hühnerhaufen rumrennst? Mhm. Oder besinnst du dich darauf, was ihr im Training gemacht habt, was ihr besprochen habt und spielst einfach deinen Stiefel runter und das ist passiert. Also ich fand das sehr, sehr souverän.
Ja, ja. Also Chancen zugelassen. Ich kann mich außer der von dir schon angesprochene Matanovic-Geschichte eigentlich nur noch an eine Chance denken, wo ich richtig zusammengezuckt bin. Und das war der Schuss von Grifo, wo man einfach sagen muss, dass Zetterer da einen wahnsinnigen Reflex hatte, weil den Ball sieht er wahnsinnig spät, aber das ist dann vielleicht auch so ein Stück weit die Erfahrung, die er halt schon dabei hat, zu wissen, in welche Richtung man dann sich orientieren muss, aber da diesen Ball noch da irgendwie wegzuhauen, weil der Zeitpunkt zwischen, er sieht den Ball und er hat quasi den Arm oben, das sind ja Millisekunden, also das war schon ein wichtiges Ding am Ende des Tages, also da kann man, glaube ich, ihn auch nicht stark genug loben dafür, dass er uns da dass die Null gehalten hat an der Stelle.
Ja, sehr laut gut, Statistiken, sehr nur ja, ganz kurz, laut Statistiken 4 Torschüsse von Freiburg und 2 aufs Tor. Also so viel kam da wirklich nicht mehr.
Ja. Nee, aber trotzdem, das, was er zu halten musste, hat er sehr, sehr gut gemacht. Das sind dann ja auch die kleinen Sequenzen, wo du nicht das Gefühl hast, hier passiert noch irgendwas, also gegen uns, weil bei ein paar Ecken, die es gab, den Ball runtergepflückt, sicher gar nicht weggefaustet, sondern sicher runtergenommen, das Spiel beruhigt, hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass nach dem 1:0 jetzt nicht wieder eine Situation entstand, die uns irgendwie das Gefühl gegeben hat, oh Kacke, hier kommt es gleich wieder zum 1:1, wie wir es in den vergangenen Spielen, nicht in den letzten, aber in der Anfang, nach dem Winter oder auch schon vor dem Winter gewohnt waren, wo du denkst, ah fuck, ja du weißt, weil du führst 1:0, aber du weißt, gleich geht's wieder auch in der anderen Richtung rund. Also das sind so Teile, da hat auch er dazu beigetragen, ich muss auch sagen, ich finde das super gemacht. Er ist reingekommen nach einer sehr, sehr undankbaren Situation, weil du denkst, okay, jetzt setze ich mich erstmal auf die Bank, schau mir das Spiel schön an und irgendwie nach 30, 40 Sekunden ist dann schon der Schock Moment, glaube ich, für viele Frankfurter da, denn Santosch, der raus, eilt, nachdem er sieht, da gab es den ein oder anderen Fehler bei uns in der Situation und die Freiburger machen das richtig, ein gefährlicher Pass auf Matanovic und dann war es so, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, hat seinen Körper aber dann leider auch in Mitleidenschaft gezogen, denn es hat dann dazu geführt, dass, ja, ich weiß nicht, hättet ihr da Karte gezogen, das ist nämlich jetzt zuletzt die Diskussion gewesen, hättet ihr für Matanovic da die gelbe oder sogar rote Karte veranschlagt bei dieser Situation?
Ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen. Also für rote Karte würde mir so ein bisschen die das Einsteigen fehlt. Also ich meine, klar, die gehen halt beide irgendwie zum Ball und beide versuchen so halt den Ball irgendwie zuerst zu erreichen und er bleibt dann, also Santos bleibt dann da halt auch blöd mit dem Gelenk irgendwie hängen, aber ich habe jetzt nicht in der Erinnerung, dass Matanovic da jetzt irgendwie großartig mit offener Sohle oder irgendwas reingegangen ist, sondern beide versuchen sie halt den Ball da irgendwie wegzuspitzeln. Also rot wäre es für mich nicht gewesen, gelb kann ich gerade eben auch nicht sagen, aber ich finde es sowieso momentan schwierig mit diesen ganzen Regeln und wann ist irgendwie rot, wann ist gelb und dies, das ist ja sowieso alles irgendwie so ein bisschen drunter und drüber. Für mich war es im ersten Draufschauen, war das so eine normale Aktion, Santos geht raus, will halt zuerst an den Ball, Matanovic rutscht dann da halt rein, um den Ball irgendwie an ihm vorbeizuschieben und dann ist es halt irgendwie Pech im Spiel. Also ich hätte da jetzt nicht mehr draus gemacht, aber was war denn in eurer Diskussion die Argumente, Marvin?
Nee, also im Endeffekt gab es jetzt ja schon einfach die Diskussion, dass einige schon fanden, dass dass Matanovic dazu unbedarft dann reingegangen ist und das irgendwie, aber auch in meinen Augen auch nicht willentlich gemacht hat. Der wollte halt auch zum Ball, genauso wie Carlos Santos da zum Ball wollte. Ich fand nicht, dass es da irgendwie eine rote Karte hätte geben müssen, aber ich habe das schon ein bisschen gelesen. Patricia, siehst du es anders? Hättest du ihm da auch die gelbe Karte oder sowas gegeben oder hättest du es genauso gesehen, dass du sagst, hey, am Ende, das ist jetzt eine unglückliche Situation gewesen?
Ich finde es sehr unglücklich, ehrlich gesagt. Also rot sehe ich nicht. Es ist halt ja maximal unglücklich für Kauer gelaufen. Die laufen halt beide zum Ball, ne? Also die wollen beide den Ball wegkicken und dann trifft Matanovic halt auch Santos. Das stimmt tatsächlich, aber es ist jetzt nicht willentlich. Mhm. Und ja, es ist halt wirklich sehr, sehr unglücklich gelaufen, dass er dann so hängen bleibt, sich das Knie verdreht. Das sieht man, es sieht auch wirklich nicht gut aus. Rot auf gar keinen Fall, gelb muss man halt gucken, er zieht halt durch, ja klar, oft ist es ja dann so, dann siehst du, der Torwart kommt raus oder dann springt einer nochmal über den anderen, und aber ich weiß nicht, ob das in der Situation auch noch so möglich war, also ob nicht beide eigentlich schon diesen Impuls hatten, ich gehe zum Ball und ich ziehe durch und ich trete gegen den Ball, und wenn du das einmal deinem Gehirn gesagt hast, dann ist ja diese... dann ist die Bewegung halt ausgeführt, ne? Also ja, ich weiß ja, nicht, wie schnell man dann, also ich weiß nicht, wie die Reaktionszeit ist, ob man da jetzt noch zurückziehen konnte oder nicht, ob man das dann vielleicht hätte mehr vorhersehen müssen, so, oh shit, der kommt raus, dann bremse ich ein bisschen ab, aber es wollten halt beide nicht abbremsen, so, das ist halt die Sache, ne? Es passiert halt. Ich finde, es ist insgesamt unglücklich gelaufen, leider. Es tut mir sehr, sehr leid für Santos. Aber ja, ich finde jetzt nicht, dass man da Matanovic jetzt einen extrem großen Vorwurf draus drehen kann.
Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, so können wir es vielleicht auch stehen lassen. Könnt ihr uns ja trotzdem mal schreiben, wie ihr das seht. Vielleicht haben wir da die eine oder andere Sache gar nicht so beachtet. Ja. Ich sehe es aber auch so. Aber es ist natürlich genau das, was du sagst. Sau bitter für Santos, der sich jetzt auch so wieder ein bisschen reingespielt hat. Der natürlich jetzt aber auch die ganze Zeit zu kämpfen hatte. Jetzt wurde es aber auch unter Riera jetzt langsam ein bisschen relaxter. Wurde auch gelobt. Und dann erste Minute sieht er gut. Weil im Endeffekt, wenn man sich diese Situation anschaut, das hat Freiburg überfallartig genau richtig gemacht. Das war eine mega gefährliche Situation, ja, dass Santos dann genau sieht, okay, jetzt wird's tough, dann muss ich halt sofort sprinten. Das auch echt gut löst, aber halt sich selbst da ganz schön in Mitleidenschaft zieht. Zum Glück haben wir ja mittlerweile gehört, könnte das eine Sache von mehreren Wochen und nicht mehreren Monaten werden. Und das ist natürlich schon mal die gute Nachricht. Die Frage ist trotzdem, wenn Zetterer jetzt einfach solide bis gut hält, weiß ich auch nicht, ob du dann noch mal dieses Hin und Her machst. Ja. Das müssen andere dann beantworten. Aber das ist für Santos jetzt in der Situation natürlich echt unglücklich.
Ja, ich glaube, es wird halt echt schwierig. Also ne, die aktuelle Prognose ist irgendwie so 2 bis 3 Wochen. Dann hast du vielleicht auch ne, ein bisschen irgendwie Eingewöhnungszeit, noch wieder Mannschaftstraining und so weiter. Also gehen wir mal von 4 Wochen aus, dann ist halt Ende März. Dann hast du dann noch 5, 6 Spiele. Und wie du richtig sagst, wenn Cetera dann halt einfach gut und solide hält, ist das halt schon auch eine schwierige Entscheidung. Weil es bringt ja schon auch nochmal erstmal wieder irgendwie so ein bisschen Unruhe dann irgendwie da rein. Ja, weiß ich nicht. Also müssen wir gucken, wie es dann in der Zeit aussieht, und kommt ja auch drauf an, wie jetzt dann auch Zetterer sich in den kommenden Spielen dann halt auch zeigt, aber ich glaube, das ist dann halt einfach eine schwierige Entscheidung, dann da nochmal diesen Wechsel zurückzumachen. Mein aktuelles Gefühl, Stand heute, das kann sich ja dann auch in den nächsten Wochen nochmal ändern, ist, dass wenn Cetera da gut hält, dann machst du den Wechsel erstmal irgendwie nicht mehr wieder zurück.
Ja, kann ich mir auch ehrlich gesagt so vorstellen, dass man das erstmal nicht macht. Wir warten mal ab, ja, ne, wie es läuft, aber das ist jetzt auch erstmal eine nachrangige Frage. Jetzt müssen wir mal gucken, dass Santos wieder fit wird. Ja. Wir haben einen super, super Ersatz. Das ist total toll, dass man eigentlich so in, ja, und das ist ja sowieso krass. Überleg dir mal eine Eintracht von ein paar Jahren vorher. Auf allen Positionen quasi sind wir echt geplagt mit Verletzungen. Ja, jetzt kommt Santos noch dazu. Wir haben andere Spieler, Ebnuta Lip haben wir angesprochen, die verletzt sind. Wir haben Christensen, der verletzt ist. Ja, das sind so viele, die ich jetzt auch noch gar nicht genannt habe. Sehr, sehr viele Spieler, die einfach Top-Potenzial haben und ausfallen. Mhm. Und Theat beispielsweise auch so ein Spieler. Also so, so viele. Und trotzdem haben wir die drei Punkte geholt gegen Freiburg. Trotzdem hauen wir wirklich gute Spiele lang raus. Also da muss man sagen, trotz der Tatsache, dass wir echt Schwierigkeiten haben mit der Verletzungssituation, auch Knauf beispielsweise, gute Besserung an der Stelle, Usun gar nicht genannt, also meine Güte, ja, vor 3, 4, 5 Jahren oder vor 5 Jahren wäre das nicht so möglich gewesen. Da hätten wir auf den einen Spieler, der verletzt ist, so gebetet. Ich weiß noch, jetzt spricht hier wieder der Papa vom Krieg, der Opa vom Krieg oder so. Ganz so schlimm ist es nicht, aber ich meine, diesen Podcast gibt es halt auch schon sehr, sehr lange. Ja. Und da weiß ich noch, da gab es schon Situationen, dass wir vor dem Spiel gegen den KSC, was ein ganz, ganz wichtiges Spiel um den Klassenerhalt war, gebangt haben, dass der heroische Grieche Yannis Amanatidis doch bitte zurückkehren mag und sei es doch nur für diese eine Partie, damit er irgendwie in der Offensive mitwüten kann. Hat auch geklappt, hat 1-0 das 1-0 gemacht, ist danach wieder verletzt gewesen, aber das waren die Zeiten, in denen wir uns erinnert haben und gedacht haben, auch bitte, bitte Amanatidis oder selbst später noch als Alex Meyer, der Fußballgott war und gleichzeitig der Einzige, der irgendwie mit beiden Füßen irgendwie aufs Tor schießen konnte.
Ja. Ja, es ist halt eine komplett andere Situation. Wir haben viel mehr dieser Spieler jetzt und trotz dessen, dass die dann einfach nicht da sind und du hast ja mit Christensen und Hertha, die du angesprochen hast, natürlich auch nochmal so diese klassischen Motivations-Leader-Spieler und gerade in der Abwehr, die ja sowieso in den letzten Wochen eher so ein Schatten ihrer selbst war, dann diese Ausfälle zu haben und dann jetzt trotzdem diesen Turnaround zu schaffen, zumindest wenn wir jetzt auf diese vergangenen 4 Spiele unter Riera gucken, das ist schon einfach gut, dass wir da jetzt wieder so ein bisschen diese Eintracht sehen, die wir halt auch am Anfang der Saison gesehen haben und die wir auch in dieser Saison sehen wollten. Das ist halt, ja, rückwirkend betrachtet jetzt so ein bisschen schade, dass dieser Punkt jetzt zu spät kommt und man dann halt jetzt irgendwie um diesen letzten Europaplatz da kämpfen muss. Wenn man das früher gemacht hätte, dann wäre das wahrscheinlich alles irgendwie ein bisschen entspannter hoffentlich gewesen. Ja, aber das ist jetzt in der Rückschau betrachtet wahrscheinlich auch einfach zu sagen. Nichtsdestotrotz, 2 Tore gegen Freiburg, kein Tor kassiert, 3 sehr wichtige Punkte und damit haben wir uns in der Tabelle an Freiburg vorbeigeschoben und stehen jetzt erstmal auf dem 7. Platz und haben Leverkusen so am Horizont irgendwie in Sichtweite, wobei man auch dabei sagen muss, die haben erst noch ein Spiel weniger, die haben immer noch das Nachholspiel gegen den HSV, glaube ich, offen, ne? War doch HSV.
Genau. Ja, ja, kommt jetzt bald. Das geht bald rund und das ist jetzt wirklich die Situation, natürlich ärgerlich für uns. Andererseits, Leverkusen natürlich ganz gut drauf, aber auch da ist noch alles nicht gelaufen. Ich finde, Leverkusen hat manchmal gute Phasen, manchmal schlechtere Phasen. Die sind nicht so ganz, ich meine auch das 1-1 gegen Mainz kann man sagen, ja, ist okay, aber in meinen Augen ist da noch was möglich, aber für uns erstmal trotzdem wichtig. Platz 7.
Ja.
Platz 7 halten. Wir haben es jetzt geschafft, dieses 6-Punkte-Spiel gegen Freiburg zu gewinnen. Wir müssen jetzt die direkte Spiele, die wir haben und die allesamt irgendwo machbar sind, die müssen wir erfolgreich gestalten. Und dann schauen wir mal, wo wir dann am Ende landen. Weil ich glaube, die Spiele, die wir haben, ist wichtiger als die Tabelle, wie sie gerade steht.
Ja, das ist ja auch etwas, was auch wieder Riera an der Pressekonferenz gesagt hat. Und wo ich auch ihm komplett zustimmen würde, klar ist es am Ende wichtig, wie viele Punkte du geholt hast und auf welchem Tabellenplatz du stehst, aber jetzt ist halt erstmal der Fokus auf die eigenen Spiele und dann kannst du halt gucken, womit du dann da jetzt irgendwie was erreichst und wie dann dein Drumherum sich irgendwie bewegt, aber ne, wichtig ist jetzt, jedes Spiel gleichermaßen ernst zu nehmen und überall möglichst die volle Punktzahl zu holen. Und gerade wenn wir jetzt auf die kommenden Spiele gucken und wir werden gleich nochmal auf St. Pauli im Detail gucken, dann sind das alles irgendwie Gegner, die in der Tabelle deutlich mittlerweile dann unter uns sind und wo einfach diese Punkte, zumindest wenn wir jetzt mal auf die reine Tabellensituation gucken, drin sein müssen. Ja. Genau. Und damit fangen wir dann auch an. Und der nächste Gegner, der da kommt, heißt St. Pauli am kommenden Sonntag. Und du hattest es vorhin ja schon gesagt, Marvin, das war jetzt in der Vergangenheit immer so die Spiele, wo wir eigentlich eher so das Gefühl hatten, dass St. Pauli uns den Schneid abkaufen oder wie du es gesagt hast, die Mannschaft sind, die uns so ein bisschen da dann auscoacht, ausmanövriert. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist aber deine aktuelle Gefühlslage, wenn du auf dieses kommende Spiel guckst, jetzt mit Riera als Cheftrainer eine andere, oder? Habe ich das falsch verstanden? Marvin. Marvin?
Ja, ich sollte mich richtig entmuten.
Ah, Profis.
Ja, ich sag dir eins, ich habe das Doppel-Mute-System hier, also ich kann mich in zweierlei Maßen entmuten.
Ja, ich kann dir sagen, es hat funktioniert, weil wir haben nichts gehört.
Ja, sehr gut. Also es läuft manchmal. Aber zu deiner Frage zurückzukehren, nee, du hast vollkommen recht. Es war in der Vergangenheit öfter so, dass ich gerade unter Blessin als Coach bei St. Pauli das Gefühl hatte, dass er schon wusste, unter anderem ja auch bei Saint-Gilloire, da war er ja damals auch schon Trainer, stimmt, gegen die Führung von der Eintracht, dass man öfter gemerkt hat, dass er irgendwie zumindest Dino Topmöller einigermaßen gut auf dem Zettel hatte und wusste, wie der auszurechnen ist. Und da sahen wir manchmal echt nicht gut aus. Ich erinnere an das letzte Spiel oder vorletzte Spiel der Rückrunde der vergangenen Saison, wo wir dann uns erst noch diesen Joker dann über Freiburg brauchten. Und auch, also es war schon öfter der Fall. Ich kann mir aber vorstellen, dass das unter Riera, der eine andere Art des geordneten Wahnsinns gerade an den Tag legt und wir ja schon seine taktischen Finessen ja im Vorfeld beziehungsweise am Anfang dieser Sendung ausgelegt haben, dass das jetzt wirklich ein wenig anders läuft. Ich bin gespannt, wie er aufstellt. Das kann ich auch noch nicht final sagen. Aber ich glaube, der wird sich schon das Spiel vornehmen, welches wir öfter gegen St. Pauli gespielt haben, und wird analysieren, wie St. Pauli gegen uns aufstellt. Ich meine, die sind ja schlau. Und wenn du dir anguckst, wie sie es zuletzt gemacht haben, dass sie beispielsweise ein starkes Hoffenheim, die auf Platz 3 befindlich sind, einfach jetzt mal besiegt haben, auswärts sogar, da ziehe ich schon meinen Hut. Ich meine, St. Pauli ist ja keine Mannschaft, die ein unfassbar krasses Budget hat, die eine unfassbar nominell toll besetzte Mannschaft haben. Aber da war viel Leidenschaft dahinter und dann kann das auch mal passieren. Also für mich, ja, es ist echt respektabel, was sie machen, aber ich glaube, dass ein Riera schon weiß, wie er St. Pauli bespielen kann.
Ja. Ja, also könnte ich mir auch vorstellen, wobei man halt auch dazu sagen muss, es ist für uns ein Auswärtsspiel. Also wir spielen in St. Pauli oder auf Pauli. Das ist schon dann auch nochmal eine Nummer. Das kann man wahrscheinlich jetzt auch nicht unterschätzen. Ich freue mich schon irgendwie so ein bisschen trotzdem drauf, dieses Trainerduell Plessin gegen Riera zu sehen, weil ich schon von Plessin auch einiges halte, wie du es richtig gesagt hast. Der hatte die Eintracht und damit ja auch Dino Topmöller in den vergangenen Begegnungen sowohl mit Pauli als auch mit Saint-Gilloire da eigentlich immer ganz gut auf dem Zettel und wusste, wie er das handhaben muss. Also ich freue mich so ein bisschen tatsächlich auf dieses Duell zwischen den beiden Trainern, um zu sehen, wer da dann doch die clevere Herangehensweise hat. Aber auf jeden Fall wird es ein sehr intensives Spiel, weil auch der Druck auf St. Pauli, klar, sie haben jetzt so ein bisschen die Kurve nach oben wieder gedreht, aber die stehen halt jetzt einen Punkt vor dem Relegationsplatz mit Bremen und für die geht es halt jetzt auch dann um alles da unten in den letzten Spielen. Also die werden auch bis zur letzten Haarspitze oder bis zur letzten Sekunde werden die da komplett in den Fight reingehen. Also das wird auf jeden Fall kritisch.
Glaube ich auch. Also die haben schon den Abstiegskampf gut angenommen. Die sind ja jetzt auch, also du hast gesagt, Formkurve zeigt nach oben. Marvin hat es angesprochen, Hoffenheim zuletzt geschlagen. Und ich glaube, mit Ausnahme gegen Leverkusen haben sie 4 Tore kassiert, ja. Aber ansonsten, mit Ausnahme dessen, sind die letzten Wochen eigentlich gut gelaufen. Also die haben Stuttgart zu Hause geschlagen, also in Hamburg. Ja. Die haben Bremen geschlagen, okay, ja. Bremen jetzt vielleicht nicht das Nonplusultra, aber eben halt im Abstiegskampf der Konkurrent. Von daher, die gewinnen schon ihre Spiele, die wichtigen Spiele, plus halt auch gegen Mannschaften, wo man eigentlich sagen würde, Stuttgart und Hoffenheim, hätte ich jetzt nicht sofort getippt, dass St. Pauli gegen die gewinnt. Also hätte ich schon gesagt, von der Logik her müssten das Stuttgart und Hoffenheim, so wie die in Form sind und so wie die diese Saison spielen, runterspielen. Aber gut, dann gibt's natürlich auch andere Faktoren und St. Pauli ist dann eben auch nicht zu unterschätzen. Die machen ja auch das, was sie können, dann, wenn sie es gut machen, dann geht das eben auf und dann hast du es auch nicht leicht als Gegner, nur weil die da eben unten in der Tabelle stehen. Das heißt ja erstmal nichts. Das zeigt schon, dass die Eintracht da aufpassen muss. Also ich bin gespannt. Klar, die Eintracht ist der klare Favorit, aber waren halt Stuttgart und Hoffenheim auch, ne? Also heißt jetzt erstmal nichts. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, wie man da auftritt. Das ist jetzt auswärts. Das ist gegen einen ganz anderen Gegner als jetzt die Bayern zum Beispiel. Freiburg, es ist auch ein ganz anderer Gegner als Freiburg. Also das waren ja jetzt eher die Gegner, die bei dir in der Tabellenregion sind oder über dir stehen. Und jetzt bin ich gespannt, was dann Riera macht, wenn da jetzt eben der Abstiegskandidat kommt, der aber gut in Form ist und die Klasse halten will. Mit einem Trainer, der eben, wie ihr schon richtig ausgeführt habt, auch die Eintracht zuletzt vielleicht an einem oder anderen Punkt mal ausgecoacht hat, aber eben gegen den anderen Trainer. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich glaube, wir werden da auch noch mal eine andere Eintracht sehen als jetzt in den vergangenen Spielen, weil das sich eben, du kannst halt nicht so auftreten, wie du dann gegen die Bayern oder gegen Freiburg spielst, gegen St. Pauli, auswärts. Bin sehr, sehr gespannt.
Ja, finde ich auch. Bin ich auch total gespannt. Und ich glaube, was man bei St. Pauli immer noch sagen muss, ne, das ist ja keine Mannschaft. Ich meine, es gibt Mannschaften, die stehen da unten und niemand weiß genau, warum die da unten stehen. So, weil die ihr Geld, was sie haben, nicht irgendwie hinbekommen, das ist sinnvoll einzusetzen. Ne? Da haben wir ja Mannschaften wie Wolfsburg beispielsweise, die völlig zu Recht da unten stehen und die bitte auch jetzt endlich mal absteigen können. Ne? Also das ist ja so das Paradebeispiel für unfassbar viel Geld, unfassbar beschissen eingesetzt. Werder Bremen auch so ein auch ehrlich gesagt nicht gut eingekauft, aber auch nur begrenzte Mittel.
Ja, gut, aber die wussten und ja auch nicht, dass sie noch kaufen dürfen. An den Leihen.
Genau, hast du recht. Und, aber die begrenzten Mittel sind St. Pauli. Und da ist es ein bisschen ähnlich zu dem, was wir jetzt ja schon zu Riera gesagt haben, was er bei der Eintracht gut macht, dass er den unterschiedlichen Spielern unterschiedlich schwere Aufgaben gibt. Und er ist ja beispielsweise und der Trainer von St. Pauli gibt auch seinen Spielern auch manchmal simple Aufgaben, die sie aber super gut beherzigen. Wenn ich mir angucke, wie die Dreierkette bei St. Pauli funktioniert, dann muss ich sagen, wow, das ist in dem, was es ist, sehr, sehr gut. Und dann hast du einer meiner, muss ich sagen, Lieblingsspieler in dieser Saison, vielleicht mit Nicola Vasi, der Torhüter, der gegen Hoffenheim ein brutal starkes Spiel gemacht hat. Unfassbar. Nicht umsonst dann auch in der Elf des Tages zumindest vom Kicker war. Und wer sich das anguckt, weiß, das ist, also der macht regelmäßig richtig, richtig gute Spiele. Und der ist oftmals wirklich ein Garant dafür, dass St. Pauli überhaupt da steht, wo sie jetzt gerade stehen. Und den zu überwinden, das wird eine Aufgabe sein, die muss sich der Eintracht stellen, aber die musst du auch bearbeiten. Und dann können wir froh sein, dass wir auf der anderen Seite Leute haben, wie ein Johnny Burkhardt, der ein Torriecher hat, sondergleichen. Johnny Burkhardt ist der Spieler, der für so ein Spiel wegen St. Pauli unfassbar Gold wert sein kann, aber trotzdem auch dann aus den Hinterräumen dann vielleicht wirklich jemand wie ein Nene Brown. Ich glaube, was sinnvoll sein könnte, öfter mal aus der Entfernung abziehen, wirklich viel Druck machen vor dem Tor von St. Pauli, weil alle Torchancen können sie nicht verhindern. Und wenn dann mal einer reinkullert, dann ist es ein ganz anderes Spiel, dann muss St. Pauli plötzlich kommen und dann haben wir auch die Möglichkeit, schnell vielleicht nochmal ein 2-0 nachzulegen. Es wird spannend und genau das ist es, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir das hinbekommen, auch wenn ich natürlich St. Pauli nach dem Spiel wieder alles Gute wünsche. Die 3 Punkte müssen sie uns trotzdem lassen, auch wenn wir jetzt nach Hamburg fahren und die 3 Punkte klauen.
Ja, ich glaube halt wirklich, ne, St. Pauli ist so von den Mannschaften, die da unten drin sind, die, so wie ich sie einschätze, von ihrem ganzen Auftreten, von ihrer Art und Weise und allem drum und dran halt die sind, die am ehesten diesen Abstiegskampf, wie Patricia es vorhin gesagt hat, annehmen und die sich dem halt auch einfach stellen und die sich da mit eigener Kraft rausarbeiten wollen. Und das macht sie, glaube ich, dann auch unwahrscheinlich gefährlich. Aber wie du richtig gesagt hast, wenn wir es schaffen, möglichst früh dann auch dieses Tor zu machen, dann haben sie halt auch einfach diesen zusätzlichen Druck und müssen dann vielleicht auch ein Stück weit aufmachen, was uns dann helfen könnte, dann einfach dann noch ein Tor irgendwie nachzulegen. Und wer weiß, vielleicht ist dann doch auch mal wieder so eine Standardsituation ein Mittel der Wahl. Riera hatte ja auch in verschiedenen Pressekonferenzen auf das Thema Standards jetzt auch angesprochen, gesagt, dass das ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das gegen so eine Mannschaft wie St. Pauli, die auch da einfach in jeden Zweikampf da irgendwie reingehen wird, vielleicht auch das Mittel der Wahl ist. Und wir hätten ja auch theoretisch Spieler, die auch bei so einer Standardsituation mal irgendwie ein Tor machen können. Ja, wird auf jeden
Fall machbar sein.
Wird auf jeden Fall spannend. Ja, was glaubt ihr denn aufstellungstechnisch? Wird da jetzt was verändert? Riera scheint sich ja so ein bisschen auf dieses 4-1-4-1-System zumindest auf dem Papier irgendwie, ja, da so ein bisschen drauf festgelegt zu haben, wobei es ja im Spiel dann sowieso immer sehr wahnsinnig fluide ist und dann es ja auch mal vorkommen kann, dass Kalimuendo mal irgendwie Rechtsverteidiger für ein paar Minuten dann gibt. Würdet ihr aufstellungstechnisch da jetzt irgendwas ändern? Vielleicht Doan dann auch wieder von Anfang an? Oder wie seht ihr das? Patricia, du bist doch hier die Aufstellungsbeauftragte.
Ich habe gar keine Ahnung mehr. Also ich denke, ich würde jetzt wahrscheinlich nichts ändern, weil mir das Spiel gefallen hat. Aber dann denke ich wieder, ach, keine Ahnung, dann bist du auswärts bei St. Pauli. Vielleicht sollte man doch was ändern. Keine Ahnung. Man hat ja auch so viele Optionen, trotz Verletzungsausfälle. Man hat ja trotzdem, du hast gesagt, einen Doan. Würde ich einen Doan aufstellen? Ja, eigentlich ja. Aber für wen? Gleichzeitig würde ich auch einen JB aufstellen, weil ich wollte den letzte Woche schon aufstellen und ich fand, der hat dann, als er reinkam, ja auch ein extrem gutes Spiel gemacht. Von daher, den würde ich eigentlich aufstellen. Keine Ahnung. Also, wie mache ich das? In meinem Kopf spielt auf jeden Fall JB. Das liegt aber auch daran, dass ich den unbedingt in der Startaufstellung sehen möchte. Ja, aber da kannst du ja, das kannst du ja easy machen. Dann überlegst du halt, ob ein Heulund rausgeht oder ein Götze dafür. Und dann hast du eben schon deinen, ja, zentralen Mittelfeldspieler ausgetauscht. Dann aber, wenn ich an Doan denke, wen nehmen wir dann da raus? Weil ist dann Kalimuendo wieder auf der Bank und ein Doan geht wieder auf seine Außenposition? Oder soll er doch wieder eher diese zentralere Rolle bekleiden, die er nicht so gerne mochte, aber die Riera ja schon auch mit ihm ausprobieren wollte oder ausprobiert hat? Dann ist es wiederum, ja, kann Götze für weichen vielleicht? Aber ich finde es sehr, sehr schwierig. Also vom Prinzip her würde ich jetzt gar nicht viel ändern, bis auf vielleicht ein, zwei Spieler dann punktuell vielleicht austauschen. Aber ansonsten würde ich, glaube ich, schon damit gehen, was jetzt auch zuletzt funktioniert hat.
Ja, es ist wirklich schwierig, genau was du sagst, denn im Endeffekt hat ja vieles gut funktioniert. Was man wirklich vielleicht überprüfen oder probieren könnte, ist, dass man, wenn man Larsson drin lässt, dass man Heulen zumindest rausnimmt, also ohne, nicht, dass ich ihn schlecht fand, hab's ja schon gesagt, aber dass du JB die Möglichkeit gibst, ne, weil der hat ja ein sensationelles Spiel gemacht. Das kam jetzt ein bisschen zu kurz, aber die Einwechslung war ja monumental für den ganzen Wechsel dieses Spiels. Das 1-0, selbst im 2-0 auch noch relevant gewesen, immer wieder gefährlich. Das ist schon toll. Ich weiß es aber auch nicht. Und am Ende, das Gute ist ja, dass wir jetzt neu Dinge entdeckt haben. Dass es endlich wieder so ist, dass wenn Spieler eingewechselt werden, sie zu einer Waffe werden. Das heißt, dass auch wenn Spieler am Anfang nicht spielen, dass wir schon wissen, wenn dann Leute reinkommen, können sie nochmal Gamechanger sein, weil sie irgendwie das Vertrauen haben oder die richtigen und die richtigen taktischen Anweisungen. Ich weiß es nicht. Ich bin echt gespannt und deswegen bekommt der Trainer mehr Geld als wir und der muss die Lösung finden. Ich kann nur sagen, dass eigentlich ich mit der Aufstellung was wir jetzt gegen Freiburg schon gesehen haben, wäre ich auch schon zufrieden. Ich gehe gefühlsmäßig davon aus, dass Kalimuendo rausrückt, dass dafür ein Ritz Doan wieder reinkommt. Das ist mein Gefühl. Ansonsten würden wir gar nicht so viel verändern, aber ich sag's dir, wie es ist. Wenn ich am Sonntag drauf gucke, wie die Aufstellung ist, frage ich mich, was Nene Brown da mittlerweile in der Mittelstürmerposition macht.
Also wundern würde mich das auch nicht.
Genau, und warum Kalimuendo mittlerweile als Rechtsverteidiger eingeplant ist, I don't know, wir werden sehen, aber das Ding ist, ich vertraue darauf und habe auch ein gutes Gefühl.
Ja, und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir sagen können, so, ey, wir vertrauen dem Trainer, der wirkt manchmal ein bisschen crazy, aber der hat gute Ideen, der hat ein gutes Gespür dafür, was er da wie, wo machen kann, was er den Spielern irgendwie zumuten kann, und da ist irgendwie vollstes Vertrauen in der ganzen Richtung drin. Das ist halt auch einfach sehr gut, also zumindest aus so einer Fansicht, wenn man jetzt in diese letzte Phase dieser Bundesliga-Saison geht, dass man halt sagen kann, so egal was der macht, der hat auf jeden Fall eine geile Idee im Hinterkopf.
Exakt.
Alright, dann letzte Frage und dann sind wir auch schon für die Woche dann durch, nämlich was tippt ihr denn, wie dieses Spiel gegen Freiburg, wollte ich jetzt schon wieder sagen, aber es ist ja St. Pauli, gegen St. Pauli ausgeht. Patricia, fang du doch mal an.
Ich sage 2-1 für die Eintracht. Ich habe erst 1-0 überlegt, aber zweimal hintereinander auch zu null, weiß ich nicht, ob das auch schon zu viel des Guten ist. Ob das auch zu viel verlangt ist dann schon. Deswegen gehe ich mit diesem klassischen 2-1 einfach mal.
Okay, also du gehst auf Nummer sicher. Marvin, wie sieht es bei dir aus?
Ich glaube auch, es wird auf jeden Fall ein Sieg. Ich habe das Gefühl, dass es ein enges Ding wird. So auch wirklich nicht, wo viele Tore fallen. Deswegen sage ich 1-0 für die Eintracht. Also erneut aber zu Null-Spiel, was ja auch unserem Torverhältnis sehr wenig gut tut, zumindest für die Defensive, für das Negative, also für das, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Brauche ich jetzt nicht weiter ausführen. Genau, also ich glaube 1-0.
Okay. Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Nee, ich glaube eigentlich schon, dass die Eintracht und Riera die Eintracht anders da ins Feld führt oder auf das Feld bringt, dass der Druck auf St. Pauli schon auch groß ist und dass wir das clever machen. Ich habe irgendwie so, und ich bleib da jetzt bei meinem ersten Gefühl und sage, die Eintracht gewinnt 3-0.
Okay, ist doch geil.
Ich habe da volle Confidence momentan, dass das richtig gut wird. Wenn wir es halt schaffen, diesen Kampf gegen St. Pauli anzunehmen und wenn wir dieses Pressing und diese Aktivität, mit der die da reingehen werden, wenn wir das irgendwie überstehen.
Dein Wort und Gottes Ohr, mein Lieber. Ich glaube auch, dass das möglich ist. Deswegen so oder so, 3 Punkte jetzt gegen einen Gegner, der ein bisschen im Aufwand ist, weil wir ja gesagt haben.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine der schwereren Aufgaben. Das Gute ist ja danach, wenn wir dann gucken. Das ist jetzt, ich will dir nicht sagen, dass es leicht ist. Darum geht es mir nicht. Ne? Jedes Spiel ist an sich, ja, es ist ein Bundesligaspiel, aber trotzdem müssen wir uns auch nicht so tun, als müssen wir vor jedem Angst haben. Wenn wir danach dann Heidenheim haben, die gerade, ja, halt da stehen, wo sie stehen, und dann muss man auch sagen, ja, da musst du einen ganz klaren Heimsieg dann wieder einfahren. Dann hast du die Situation in Mainz, mal gucken, was da passiert. Und dann hast du Köln und du hast Wolfsburg. Ja, boy, oh boy. Also das sind alles Spiele, da sehe ich uns überhaupt nicht verlieren. Jetzt tue ich wieder so größenwahnsinnig. Aber du musst das jetzt auch annehmen und mal gucken, wie es nach diesen Spielen ist, wo du dann auf welcher Tabellenposition du bist. Und kannst du noch mal ein bisschen weiter nach oben gucken oder sagst du, hey, Platz 7 ist genau das, wo wir uns die Saison einordnen können. Denn das reicht ja wahrscheinlich sogar auch, wenn wir uns das gerade angucken. Das könnte sehr, sehr gut reichen für die Europa League. Und dann, ey, dann ist diese Saison echt gerettet. Mal gucken.
Ja, und nach dem Mainz-Spiel hast du ja dann auch nochmal die Länderspielpause. Das heißt, da kannst du ja dann auch nochmal zumindest mit denen, die jetzt nicht bei irgendwelchen Länderspiel-Freundschaftsspielen oder diesem komischen FIFA-Ding, was die da noch reingezimmert haben, sind, kannst du dann ja auch nochmal so ein bisschen nachjustieren. Also ne, wichtig ist einfach jetzt von den diese 3 Spiele alle ernsthaft anzugehen, überall die Punkte mitzunehmen, und dann kannst du nochmal so ein bisschen nachjustieren. Ja. Und dann werden wir auch sehr intensiv über Köln und alles, was dann da noch kommt, sprechen und wie die Chancen der Eintracht stehen. Bis dahin war es das dann aber erstmal für diese Woche. Marvin hat das vorhin schon mal zwischendrin kurz angedeutet. Nutzt gerne reichlich die Kommentarfunktionen auf den gängigen Plattformen, wo ihr unseren Podcast hören könnt. Wir freuen uns immer, wenn es da auch Meinungen gibt, auch nochmal zu dem Thema der Aufstellung, wie ihr das seht, wie vielleicht auch wie ihr gegen St. Pauli aufstellen würdet oder worauf man da besonders irgendwie achten muss, bitte gerne reichlich Gebrauch davon machen. Ja, und in diesem Sinne wünschen wir euch dann eine angenehme Restwoche und wenn ihr am Wochenende zum Auswärtsspiel der Eintracht fahrt, eine gute Fahrt. Und da melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!